SWR aktuell Infodate am Morgen.
Solingen und die Konsequenzen. Die Diskussion geht auch heute früh weiter. Der FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner, der hat eine ganz klare Forderung, was Flüchtlinge anbelangt, die in Deutschland rechtlich kein Asyl bekommen werden.
Bei denjenigen, die als Dublin-Flüchtlinge ausreisen müssen, darf es 0 Euro nur noch vom deutschen Steuerzahler geben. Der Magnetismus des deutschen Sozialstaats muss beendet werden. Es gibt kein Recht von Asylbewerbern im Dublin-Prozess, sich ihren Standort in Europa auszusuchen. Und deshalb keine Sozialleistungen mehr, mit Ausnahme der Reisekosten in das eigentlich zuständige Land.
Klare Ansage des FDP-Bundesvorsitzenden. Ob sich Lindner damit in der Ampelkoalition durchsetzen kann, ist allerdings mehr als fraglich. Und damit herzlich willkommen zum SWR aktuell Infodate am Morgen. Heute ist Donnerstag, der 29. August. Ich bin Andreas Bönisch. Einen schönen guten Morgen. Es wird also debattiert, immer neue Vorschläge kommen auf den Tisch nach der Messeattacke von Solingen. Die Ampelkoalition arbeitet an einem Maßnahmenkatalog. SPD-Chef Lars Klingbeil sagte der Rheinischen Post, dass alles auf den Prüfstand kommt, was die Sicherheit betrifft. Die Grünen verlangen eine Zeitenwende in der Innenpolitik. Fraktionsvize Konstantin von Notz und Parlamentsgeschäftsführerin Irene Mehalcic schlagen in einem Positionspapier vor, dass Bund und Länder ihre Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen grundlegend neu ausrichten. Das Papier liegt dem ARD-Hauptstadtstudio exklusiv vor. Was drinsteht, das weiß Björn Dahke.
Mihalic und von Notz schreiben, es ist an der Zeit, die Zeitenwende auch im Inneren entschlossen umzusetzen. Es brauche mehr Ressourcen in Ausländerbehörden, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, in der Justiz und für die Integration. Die Grünen werfen Bundesinnenministerin Faeser von der SPD vor, eine klassische und in weiten Teilen veraltete Sicherheitspolitik zu betreiben. Ihr Ministerium verfange sich in Symboldebatten, statt auf Defizite einzugehen. Ein Defizit aus Sicht von Mihalic und von Notz, die Zusammenarbeit von Bund und Ländern. Die beiden Innenpolitiker sprechen von Nichthandeln und ineffektiven und teils gefährlichen Doppelstrukturen. Nötig seien Grundgesetzänderungen, die teils von der Union blockiert würden. Die beiden Grünen teilen auch gegen CDU-Chef Merz aus. Ohne ihn beim Namen zu nennen, werfen sie der Opposition vor, nach schweren Straftaten immer wieder wenig zielführende, allzu reflexhafte Diskussionen zu führen. In ihrem Positionspapier sprechen sich die Grünen für konsequente Abschiebungen von nichtdeutschen Gefährdern aus. Außerdem müsse das Waffenrecht verschärft werden. Mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden können sie sich vorstellen, unter anderem verdeckte Ermittlungen in sozialen Netzwerken und einen besseren Austausch zwischen Polizei und Geheimdiensten.
Auch eine Folge von Solingen ist, dass die Nervosität bei den Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen anscheinend sehr groß ist. Dort hat die Polizei am Abend wieder einen mutmaßlich bewaffneten Mann erschossen. Er soll in Recklinghausen mit einem Messer andere bedroht haben. Till Schwachenwalde berichtet.
Der 33-Jährige soll nach Polizeiangaben in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Suderwich randaliert haben. Warum, ist bisher unklar. Zeugen wollen gesehen haben, wie der Mann ein Messer bei sich hatte. Für die Polizisten am Einsatzort entwickelte sich daraufhin offenbar eine Bedrohungssituation. Wie die genau aussah, sagt die Polizei bisher nicht. Die Beamten haben auf den Mann geschossen und ihn tödlich verletzt. Mehr Hintergründe hat die ermittelnde Polizei Dortmund noch nicht bekannt gegeben. Erst am Dienstag hatte die Polizei in Moers bei einem Einsatz einen Mann durch Schüsse tödlich verletzt. Er soll Passanten mit einem Messer bedroht haben.
Telegram-Gründer Pavel Durov ist aus der Haft entlassen worden. Die französischen Behörden haben ein Ermittlungsverfahren gegen den Franco-Russen eingeleitet und ihn gegen Auflagen freigelassen. Er darf Frankreich nicht verlassen. Es geht unter anderem um den Verdacht der unzureichenden Kooperation mit Behörden bei Kriminalitätsermittlungen und Beihilfe zu Straftaten. Die Einzelheiten von Daniela Junghans.
Telegram gibt nur sehr selten Daten von Nutzern heraus, auch wenn diese im Verdacht stehen, Straftaten begangen zu haben. Hinzu kommt der Vorwurf der Mittäterschaft bei der Verbreitung krimineller Inhalte. Weil Telegram auch für die Organisation von Drogenhandel oder die Verteilung pädokrimineller Inhalte genutzt wird, fordern die Behörden ein stärkeres Eingreifen des Unternehmens durch Moderation und Löschungen, was aus Sicht der französischen Justiz jedoch nur unzureichend stattfindet. Das Unternehmen sieht das anders. Man halte sich an alle europäischen Bestimmungen, teilte Telegram in einem Statement mit. Es sei aber absurd, das Unternehmen für den Missbrauch des Dienstes durch Dritte verantwortlich zu machen.
Nach Baden-Württemberg. In der grün-schwarzen Koalition gibt es Debatten über den Ausbau der Ganztagsbetreuung in den Grundschulen. Nach den Kommunen kritisiert nun auch die CDU-Landtagsfraktion, dass das Kultusministerium die knappen Fördermittel per Losverfahren verteilen will. Aus Stuttgart berichtet Henning Otte.
Das Kultus- und Finanzministerium müssten Mittel und Wege finden, um mehr Geld für den dringenden Ausbau locker zu machen, forderte der haushaltspolitische Sprecher der CDU-Fraktion Schütte. Trotz angespannter Haushaltslage müsse die Landesregierung den nötigen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag pro Jahr zur Verfügung stellen. Wie andere CDU-Landtagsabgeordnete auch, ist Schütte sauer, weil das grün geführte Kultusministerium die knappen Zuschussmittel des Bundes per Los vergeben will. Sie befürchten wie die Kommunen, dass auf diese Weise hunderte Schulträger leer ausgehen. Nun müssen die Spitzen von Grünen und CDU überlegen, ob sie den Kommunen weitere Anschubhilfe leisten wollen, denn die Zeit drängt. Schon ab 2026 haben Eltern einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung in der Grundschule für ihr Kind. Und dafür müssten in Baden-Württemberg noch zehntausende Plätze geschaffen werden.
Nach dem Stromausfall in Ludwigshafen gibt es Entwarnung. Am Morgen teilten die Behörden mit, dass der Ausfall behoben ist, alle sind wieder am Netz. Gestern hatte ein Bagger bei Bauarbeiten eine 20-Kilovolt-Leitung beschädigt. Von dem Stromausfall betroffen war der Stadtteil Oggersheim. Nach Angaben der Behörden waren rund 900 Haushalte und 2 Krankenhäuser ohne Strom. Paris feiert sich selbst natürlich und auch die Athletinnen und Athleten mit Behinderung. Mit einer großen Show wurde am Abend die Paralympischen Spiele eröffnet. Zu den Ehrengästen gehörte neben Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Aus Paris berichtet Holger Gersker.
Es war ein angenehm leichter, heiterer, manchmal sogar ausgelassener Eröffnungsabend in Paris. Mit dem Bolero von Ravel endete eine fast 4-stündige Show auf dem größten Platz der Stadt, dem Place de la Concorde. Am Beginn des Abends waren die 169 Teams über die Champs-Élysées zu dieser Feier gekommen. Die in schwarz-rot-gold gekleidete deutsche Mannschaft wurde von den beiden Fahnenträgern Idina Möller und Martin Schulz angeführt. Um genau 22.37 Uhr sprach Frankreichs Staatspräsident Macron die offizielle Eröffnungsformel. Und dann hatte der Weitspringer Markus Rehm seinen großen Auftritt. Der dreimalige Paralympicsieger gehörte zu den internationalen Stars, die das Feuer zur Eröffnung tragen durften. Entfacht wurde es dann von 5 französischen Stars.
Zum Tennis. Bei den US Open hat Tennisprofi Alexander Zverev die 3. Runde erreicht. Der Hamburger besiegte den Franzosen Alexandre Müller in 3 Sätzen. Vorher hatte schon Jule Niemeyer ihr Zweitrundenmatch gewonnen in 2 Sätzen gegen die Japanerin Moyohuka Uchijima. Und im DFB-Pokal ist die erste Runde rum. Der Titelverteidiger und deutsche Meister Bayer Leverkusen hatte einige Mühe beim Regionalligisten Carl Zeiss Jena und gewann dann glücklich mit 1:0.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Bringt viel Sonnenschein, vielleicht über dem Schwarzwald und über der Westalb ab dem Nachmittag mal ein Gewitter bei 27 bis 35 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Bis 2030 will die Landesregierung von Baden-Württemberg den Radverkehr verdoppeln. Das heißt, der Anteil der Fahrradfahrer am gesamten Verkehr soll dann bei 20% liegen. Auch mit Hilfe von Radschnellwegen. Das sind neue, breite Radstrecken zwischen Städten und Gemeinden, um zügig mit dem Fahrrad hin und her zu kommen. 20 Radschnellwege sollen bis 2030 in Baden-Württemberg gebaut werden. Die Frage deshalb an unseren Landeskorrespondenten Knut Bauer. Wie ist es denn aktuell mit diesen Plänen? Wie sieht's aus?
Ein Erfolgsmodell sieht anders aus, denn so richtig vorangekommen ist das Land bisher nicht. Von 20 Radschnellwegen, die eigentlich in 6 Jahren fertig sein sollen, gibt's bisher nur ein paar Teilstücke. 12 Kilometer zwischen Ehningen, Böblingen und Stuttgart, wobei dieser Radschnellweg an der Stadtgrenze der Landeshauptstadt endet. Das heißt, Fahrradpendler müssen sich auf dem Weg zur Arbeit durch den wenig fahrradfreundlichen Stuttgarter Stadtverkehr quälen. Dann gibt's einen kleinen Abschnitt in Mannheim, letztes Jahr fertig gestellt zur Bundesgartenschau. Außerdem 2,5 Kilometer zwischen Rottenburg und Tübingen sowie 1,3 Kilometer im Vilstal zwischen Ebersbach und Reichenbach im Kreis Göppingen. Dieses Teilstück hat sich Baden-Württembergs Verkehrsminister Herrmann jetzt vor Ort angeschaut. Zusammengerechnet sind das gerade mal 18 Kilometer von geplanten 300 Kilometern Radschnellwegen.
Nun sind inzwischen tatsächlich mehr Menschen mit dem Rad unterwegs. Mit Radschnellwegen wären es womöglich noch mehr. Woran liegt es, dass der Ausbau in Baden-Württemberg nicht vorankommt?
Die Strecken müssen neu gebaut werden und deshalb gibt es die gleichen Probleme wie im Straßenbau. Man braucht Flächen, die Anliegerkommunen müssen zustimmen und der Neubau darf nicht gegen Naturschutzbestimmungen verstoßen. Das führt dann, wie im Neckartal bei Esslingen, zu sehr kuriosen Entwicklungen, meint Baden-Württembergs grüner Verkehrsminister Winfried Herrmann.
Es hat sich einfach gezeigt, dass wirklich alle Probleme auftreten, die man mit einer normalen Straße, wenn man sie bauen will, auch hat. Da kommt der ADFC und sagt, das ist aber ein Umweg, wir wollen die gerade Linie. Dann kommt der NABU und sagt, aber die gerade Linie geht durchs Naturschutzgebiet, das geht gar nicht. Es gibt absurde Konflikte, dass gerade die, die für Radfahren sind, Vorschläge machen, die es eigentlich verhindern, dass realisiert wird.
Der BUND sagte auf SWR-Anfrage, bestehende Infrastruktur soll möglichst genutzt werden, um Konflikte mit dem Naturschutz zu vermeiden. Um keine Flächen neu zu versiegeln, könnten vorhandene Radwege ausgebaut werden. Im Neckartal tut sich im Augenblick auf jeden Fall nichts. Im Filztal wird immerhin weiter geplant und auch gebaut. Da soll es bald weitere Teilstücke geben. Alles in allem hat Herrmann wohl unterschätzt, welche Schwierigkeiten sich auftun können. Auch weil die verschiedensten Behörden mitmischen, neben der Landesregierung, die Regierungspräsidien, die Landratsämter und die jeweiligen Kommunen mit ihren Gemeinderäten vor Ort.
Tja, gibt's da überhaupt eine Lösung oder dümpelt das Projekt weiter vor sich hin wie bisher?
Das Land geht jetzt einen anderen Weg, eben weil es so kompliziert ist, einen Radschnellweg von 20 oder 25 Kilometer am Stück zu bauen. Da, wo es Zustimmung gibt und alle Voraussetzungen erfüllt sind, soll gebaut werden, also immer nur abschnittsweise. Mit der Gefahr, dass der nächste Abschnitt ewig nicht fertig wird, aber der Landesverkehrsminister sagt ganz klar:
Ich dränge das hier raus, weil meine Geduld ist wirklich jetzt am Ende. Wie lange das überall geht.
Noch sind die Radschnellwege in Baden-Württemberg Stückwerk. Von der Opposition kommt daher scharfe Kritik. Anspruch und Wirklichkeit klaffen hier kilometerweit auseinander, meint SPD-Verkehrsexperte Röderer. So drohe die Umsetzung der großen Versprechen bei Herrmanns Herzensthema Radverkehr unvollständig und lückenhaft zu bleiben.
Informationen und Einschätzungen von unserem baden-württembergischen Landeskorrespondenten Knut Bauer.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Im nordrhein-westfälischen Landtag kommen wegen des Anschlags in Solingen die Ausschüsse für Inneres und Integration zusammen. Es gibt offene Fragen an die zuständigen Minister, wie Klaus Schäffer berichtet.
Warum wurde der spätere mutmaßliche Attentäter von Solingen nicht schon im vergangenen Jahr nach Bulgarien abgeschoben? Und gab es wirklich keine Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden, dass er radikalisierter Islamist ist? Die Abschiebung war eigentlich schon angesetzt, die Polizeibeamten fanden den Mann aber nicht vor, als sie ihn abholen wollten. Warum es keine weiteren Versuche gab, muss die nordrhein-westfälische Integrationsministerin Josephine Paul von den Grünen im Ausschuss erklären. Die Fragen nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden zum Tatverdächtigen beantwortet Innenminister Herbert Reul, CDU. Hier sieht die SPD-Opposition ein strukturelles Problem. Sie will heute auch zur Sprache bringen, dass es nur in Nordrhein-Westfalen eine Trennung bei der Zuständigkeit für Sicherheit und Flüchtlinge gibt.
Die EU-Außenminister kommen heute zu ihrem ersten Treffen nach der Sommerpause zusammen. Auf der Tagesordnung stehen Beratungen zur Lage in der von Russland angegriffenen Ukraine sowie zum Nahostkonflikt und der politischen Krise in Venezuela. Überschattet werden die Gespräche vom Streit, wo sie stattfinden, berichtet Helga Schmidt.
Ein solches Hickhack hat es noch nicht gegeben vor einem Treffen von Europas Außenministern. Dabei ging es gar nicht um die Außenpolitik, sondern um die Frage, wo man sich treffen sollte. In der ungarischen Hauptstadt Budapest, das war der ursprüngliche Plan, weil Ungarn im Moment den Ratsvorsitz in der EU hat und damit traditionell Gastgeber gewesen wäre. Alles war vorbereitet, aber EU-Chefdiplomat Borrell war damit nicht einverstanden. Er wollte ein Zeichen setzen gegen die diplomatischen Alleingänge von Ungarns Premier Viktor Orban und lud Europas Minister kurzerhand zu sich selbst nach Brüssel ein. Viele EU-Länder hielten das für den falschen Weg, auch weil der Streit auf offener Bühne ausgetragen wurde.
Das Statistische Bundesamt legt heute erste Schätzungen zur Inflationsrate im August vor. Nach Berechnungen von Experten könnte die Teuerungsrate auf den tiefsten Stand seit 2021 gesunken sein. Nach dem Mord in der Offenburger Waldbachschule im November vergangenen Jahres hat die Staatsanwaltschaft Offenburg Anklage gegen einen möglichen Mitwisser erhoben. Es handelt sich um einen zur Tatzeit 15-Jährigen, teilte ein Sprecher mit. Am Vormittag beginnt in Offenburg der Prozess. Christine Feenstra.
Dem Jugendlichen wird vorgeworfen, dass er geplante Straftaten nicht angezeigt haben soll. Weiteres zur Anklage oder zur Person hat die Staatsanwaltschaft mit Blick auf sein Alter nicht mitgeteilt. Der Prozess findet am Offenburger Amtsgericht statt. Verhandelt wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit von einem Jugendrichter. Im Falle einer Verurteilung könnte angeordnet werden, dass der Jugendliche einen Betreuungshelfer bekommt oder gemeinnützige Arbeit leisten muss. Er könnte aber auch Jugendarrest von bis zu 4 Wochen bekommen. Für den Prozess ist nur ein Verhandlungstag vorgesehen. Laut Amtsgericht sind 2 Zeugen geladen.
Der 1. FC Heidenheim will am Abend den Einzug in die Ligaphase der Fußball Conference League perfekt machen. Nach dem 2:1 Erfolg im Hinspiel beim schwedischen Meister BK Häcken würde ein Unentschieden reichen. Und damit zurück zur Innenpolitik. Nur noch 3 Tage, dann sind Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Und weil es für die Ampelparteien um die politische Existenz geht, ist auch viel Bundesprominenz im Osten unterwegs.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Zum Beispiel FDP-Chef Christian Lindner, der macht heute Wahlkampf in Sachsen. Das kann eigentlich kein Spaß für ihn sein, meint unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Die Leiden des jungen Christian, so könnte man ihn nennen, den Wahlkampf, den FDP-Parteichef Lindner gerade im Osten durchzieht. Heute in Taucha, Markkleeberg und Leipzig. Gegenden, in denen das Interesse an Lindner und der FDP, gelinde gesagt, zurückhaltend ist. Doch der Parteichef buhlt bis zuletzt um die Gunst der Wähler, auch wenn die ihre Stimmen lieber anderweitig vergeben wollen. FDP-Wahlkampf im Osten. Es muss sich fast so grausam anfühlen, wie verliebt zu sein in eine Frau, die anderweitig vergeben ist. Doch anders als in Goethes Roman droht Lindner sicher nicht das gleiche Schicksal wie dem jungen Werther. Lindner ist leiderprobt. Er übernahm den Vorsitz der Partei 2013, kurz nachdem sich die Wählerschaft der gesamten Bundesrepublik abgewandt hat und die FDP aus dem Bundestag geflogen war. Man könnte fast meinen, Lindner braucht das Leid als politischen Ansporn. Wer weiß also schon, ob ihm doch noch ein kleines politisches Liebeswunder mit den Wählern im Osten gelingt.
Anmerkung von Lissy Kaufmann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.